Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Zu Gast heute ist eine Frau, die als kleines Mädchen im zarten Alter von 8 Jahren den Kultursprung aus der Türkei nach Deutschland erlebt hat. Seither lebt, liebt und arbeitet sie in Schwaben. Seit 1998 wirkt sie auch in Berlin als Mitglied des Bundestages mit. Ihre Partei ist grün, ihre Aufgaben zahlreich wie ihre Ämter und ihr Name ist Ekin Deligöz. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Ekin.
Hallo nach Ulm.
Auf deiner Homepage ist zu lesen, dass du derzeit 6 Ämter belegst und dabei pendelst noch zwischen Neu-Ulm und Berlin. Bleibt da überhaupt noch Zeit für ein Privatleben?
Ach ja, durchaus. Immer wieder. Das ist alles eine Frage des richtigen Organisation, des richtigen Managements. Und ich arbeite ja auch nicht ganz alleine. Ich habe ja auch ein ganzes Team um mich herum und die sind alle super spitze. Vielen Dank an euch. Von daher klappt das schon.
Ja. Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Berlin oder Ulm? Neu-Ulm?
Also ich bin tatsächlich eine Pendlerin. Nicht nur eine Pendlerin zwischen den Kulturen, sondern Pendlerin auch zwischen den Städten. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. 24, 25 Sitzungswochen im Jahr sind nun mal in Berlin. Der Rest ist in der Region, aber in ganz Bayern. Als Listenkandidatin habe ich natürlich nicht nur Neu-Ulm, sondern gestern war ich in Rosenheim. Ich muss mal ins Allgäu, ich muss nach Niederbayern, an die Oberpfalz. Von daher ein sehr buntes, bewegtes Leben.
Also nicht nur grün, sondern bunt.
Sehr.
Das heißt, du sagst, du bist sehr viel unterwegs im Bereich Schwaben, nennt man das ja dann, glaube ich, oder?
In Bayern.
Ist das korrekt, Schwaben, Bayern. Also geografisch ist es, glaube ich, Schwaben und
richtig.
Politisch ist es Bayern. Hast du da dann überall Aufgaben, die du konkret wahrnehmen musst oder sind das eher, sage ich mal, Stippvisiten?
Nun ja, was macht eine Politikerin? Das eine ist Entscheidungen treffen und das andere diese Entscheidungen den Menschen nahe bringen. Gestern war ich zum Beispiel beim Kolping Bildungswerk in Rosenheim. Da ging es um Integration, Migration. Was heißt das für Bildung? Welche Herausforderungen bedeutet es für unsere Gesellschaft? Und ich bin sehr viel im Gespräch mit Menschen. Ich höre ihnen auch gerne zu, aber ich stelle ihnen natürlich auch unsere Politik dar. Mein Handwerkszeug ist die Sprache.
Das heißt, du frägst auch gerne nach, wo sie der Schuh drückt, nehme ich an.
Das gehört unabdingbar dazu. Man muss ja ein Gefühl für die Dinge entwickeln, eine gewisse Empathie. Und Kommunikation ist immer noch die beste Form, um sich auch in andere Menschen einzufühlen.
Ich hatte es gerade erwähnt, du hast 6 Ämter. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Ich habe sie nur brav nachgezählt auf deiner Homepage. Das sind ziemlich unterschiedliche Dinge. Welches Amt, würdest du sagen, ist jetzt eigentlich dein zentrales, wo du am meisten Zeit damit verbringst?
Also vom Zeitaufwand her ist es nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Zentralen. Ich denke, eine Botschaft habe ich und das ist die, dass ich mich sehr stark für die Rechte von jungen Menschen und von Kindern einsetze, weil ich bin tief davon überzeugt, wenn es uns nicht gelingt, auch politische Antworten auf die Kindheit und auf die Jugend zu geben, in der Bildung, in Sachen Kinderrechte, Gewaltschutz, dann geht in unserer Gesellschaft was schief, was wir hinterher gar nicht reparieren können. Deshalb müssen wir in die Kindheit und in die Jugend investieren. Deshalb bin ich auch bei UNICEF. Deshalb bin ich auch in Bielefeld an der Universität engagiert, wo es darum geht, Mädchen den Rücken zu stärken und in diversen anderen Organisationen auch. Also aufrechte, starke Kinder, starke Jugendliche in einem Land, wo Menschen Verantwortung übernehmen in einem demokratischen System.
Das hast du jetzt schön gesagt, aber das müssen Politiker, glaube ich, können solche das Sachen
ist,
hübsch
genau,
zu sagen.
Genau, das habe ich jetzt toll auswendig gelernt, oder?
Ja, es klang so ein bisschen. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist eben auch bei UNICEF tätig. Was ist da deine Aufgabe?
Ich bin im Vorstand von UNICEF. UNICEF ist die einzige UN-Organisation, die keine übertragenen Mittel erhält, sondern rein aus Spendenmitteln die verschiedensten Sachen finanziert. Man hat damals bei der Gründung von UN gesagt, alles andere kostet Geld, die Blauhelme, Welternährungsprogramm, Umweltschutzprogramme, aber Kinder, da spenden die Leute und das mache ich dann auch. Ich sammle tatsächlich Spenden hier in Ulm mit der UNICEF-Gruppe und wir finanzieren daraus Projekte, angefangen von Impfungen über Krankenhäuser, über Zelte, über Krisenmanagement. In jeder Katastrophe sieht man UNICEF, wir bauen Schulen, wir schicken Ärzte runter, also vieles von all dem, überall dort, wo es darum geht, Kindern erste Hilfe im Start ins Leben zu ermöglichen.
Das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Wir hatten ja schon zweimal das Thema UNICEF hier in der Plattform. Und ich hatte mir in beiden Fällen immer hinterher gedacht, weil du es gerade auch angeschnitten hast, ist eigentlich doch sehr kurz gedacht, wenn man sagt, man investiert eigentlich überall jede Menge Geld rein, aber ausgerechnet in die Kinder investiert man nicht wirklich.
Das ist tatsächlich eine gewisse politische Philosophie. Wenn wir uns das deutsche System anschauen, sind wir nicht so weit weg davon. Das meiste von unseren Mitteln gehen nach wie vor an die Eltern, Steuerfreibeträge, Ehegattensplitting. 2/3 aller unserer Familienmaßnahmen erhalten Eltern. Und je höher das Einkommen, desto mehr kriegt man für das Kind. Und das Wenigste kommt bei den Kindern direkt an über Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen. Das ist ungefähr 1/3 der Kosten. Und eigentlich muss man das umdrehen. In die Kinder investieren und nicht in die Eltern, die ohnehin schon was haben. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir eigentlich mal unser System umbauen müssten. Aber da gibt es natürlich sehr viel Besitzstandswahrung.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin da, wo ich noch erst vielleicht viel später ran wollte, nämlich eigentlich in deine, ich nenne sie jetzt mal politischen Ziele. Ich möchte in der nächsten Runde eigentlich mal dahin zurück, wo wir schon gerade eigentlich waren, aber auf dich bezogen, nämlich auf deine Kindheit und wo du eigentlich herkommst. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Aber ich würde sagen, davor machen wir jetzt einfach einen kleinen Break und hören mal Musik. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast ist Ekin Deligöz. Ekin, du hast mir gerade verraten, dein Vorname hat eine ganz spezielle Bedeutung, ne?
Ja, Ekin heißt Weizen. Ich bin im April geboren und da waren die Weizenfelder so schön grün mit den Blumen dazwischen und meine Mutter sagte, meine Tochter heißt Weizen. Sie war damals natürlich sehr politisch links. Und das hat sie mit dem Namen auch ausgedruckt. Also wer den Namen Ekin hört, wird dahinter immer eine Familie finden mit einer sehr linken Gesinnung.
Ah ja, okay. Und das war 71 in der Türkei.
Das war 71 in der Türkei und es war auch nicht ganz einfach, den Namen durchzusetzen, aber sie hat es getan.
Die Stadt, in der du geboren bist, heißt Tokat, habe ich gelesen. Ist das richtig?
Richtig.
Ist das eine größere Stadt oder ist es ein Dorf eher?
60.000 Einwohner in der Mitte. Von Anatolien im Hochland, wie es so schön heißt. Um uns herum Berge, viel Wasser, viele Bäume, viel Grün, viel Natur. Wunderbar.
Du kannst dich also auch gut dran erinnern an die Zeit?
Ich kann mich ein paar Bilder aus meiner Kindheit erinnern, aber ich bin dann mit im Alter von 6, 6,5, 7 sowas sind wir nach Istanbul gezogen. Dort war ich dann ein Jahr auf der Schule, 1,5 Jahre, dann sind wir nach Deutschland weitergereist und ehrlich gesagt, Istanbul hat mir gar nicht gefallen. Diese große Stadt, die war laut und man durfte nicht auf die Straße und so viel Verkehr und das war wohlgemerkt Ende der 70er, da war bei weitem nicht so viel Verkehr wie heute ist und das war mir aber alles zu viel und als ich dann wieder zurück nach Senden kam oder beziehungsweise als ich dann nach Senden kam, atmete ich erstmal auf, weil ich hatte wieder meine Natur.
Also das war das, was du quasi mit der Türkei verbindest, also jetzt mal unabhängig von dem lauten, großen Moloch Istanbul, was eben Metropolen einfach auch so an sich haben, jetzt bist du ja wieder in der Metropole gelandet, ist für dich Türkei vor allem auch Natur?
Türkei ist in der Erinnerung Wärme, Familie und Natur.
Wart ihr eine große Familie?
Eine riesige Familie. Meine Mutter hat 7 Geschwister. Die sind alle inzwischen verheiratet, haben wiederum Kinder. Und wir sind trotz allem in einer sehr ländlichen Konstellation aufgewachsen. Also wir hatten einen kleinen Bauernhof. Mein Großvater war zwar Lehrer, aber wir hatten trotzdem einen kleinen Bauernhof mit Kühen und Hunden und Katzen und Hühnern und Vögeln und weiß Gott, was da alles dabei war. Und das war eine schöne Kindheit.
Jetzt hattest du gesagt, bei der Namenswahl fiel ja doch dann jetzt gerade das Wort links. Also waren deine Eltern politisch aktiv?
Ja, meine Mutter definitiv. Sie war auch in der Lehrergewerkschaft und sie kam ja dann auch nach Deutschland und hat sicherlich auch ein Stück weit nach Freiheit gesucht. Hat sie hier dann auch gefunden, war auch selber mehrfach engagiert. Sie war sicherlich und ist es immer noch eine Sozialarbeiterin durch und durch und viele, viele Sorgen und Probleme wurden bei uns am Esstisch gelöst.
Ja, wurde, also es wurde schon auch diskutiert und geredet. Politik war jetzt schon, in dem Fall schon sehr früh auch ein Thema für dich.
Politik war schon immer in der Familie. Wir sind selber Aleviten, eine religiöse Minderheit, auch in der Religion und die eigenen Rechte zu verteidigen und sie auch zu schützen, zum Teil auch unter in lebensbedrohlichen Situationen wie es für manche Minderheiten in der Zeit in der Türkei war. Das war prägend für meine Kindheit. Meine Großmutter war Stadträtin in Tokat, die erste Frau dort. Okay. Ihr Einsatz galt damals Schulen, Straßen, sauberes Wasser, Strom in die Häuser. Also banale Dinge von heute aus gesehen, für damals großartige Leistungen. All das für jeden, für alle Menschen zugänglich zu machen und nicht nur für ein paar Privilegierte. Und von ihr habe ich sicherlich sehr viel gelernt.
Bist du inzwischen hin und wieder in deiner, ich sage mal in Anführungszeichen, alten Heimat?
Ich bin sehr oft in der Türkei, meistens im Sommer. Und dazwischen, wenn es sich irgendwie so ergibt, leider immer seltener, weil mein Job natürlich schon auch seine Zeit erfordert. Aber sehr gerne. Ich habe zwischendrin mal ein Praktikum in Ankara abgeleistet, im Goethe-Institut, um wieder richtig Türkisch zu lernen, weil ich das Gefühl hatte, diese Sprache ist mir irgendwie abhanden gekommen. Das Interessante war, dass ich mich dort auch ein bisschen als Ausländerin gefühlt habe. Dort war ich die Deutschländerin, hier die Türkin, dort die Deutschländerin. Wobei hier als Türkin war man ja uns ein bisschen schon gewöhnt. Dort ist es was Neues, dass Deutschländer auftauchen und Ansprüche stellen, und zwar an qualifizierte Jobs. Und war aber eine Erfahrung, die es wirklich wert war.
Fiel es dir damals schwer, die Türkei zu verlassen als Kind?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe Istanbul verlassen, nicht die Türkei. Und aha, Istanbul habe ich gerne verlassen.
Das hattest du ja erwähnt, war jetzt nicht so deine Traumstadt. Ne?
Nein.
Überhaupt nicht. Und dann seid ihr nach Senden gekommen. Wie, war das ein Zufall oder hattet ihr da persönliche Bindungen? Oder
das war wie landet tatsächlich man in Senden? Ne? Ich mein, Zufall. Naja, hier in der Region, in Bayern und Baden-Württemberg, gab es ja in der Zeit türkische Schulen mit türkischen Lehrern, mit einem türkischen Lehrplan, mit nur geringfügigen Deutschstunden. Die Intention war, dass die türkischen Kinder auf keinen Fall Deutsch richtig lernen, damit ihnen okay, das Zurückkehren in die Heimat nicht allzu schwer fällt. Hinterher fragt man sich, warum haben die alle kein Deutsch gelernt? Damals war es noch nicht mal gewollt, dass sie Deutsch lernen. Und in so eine Schule kam meine Mutter als Lehrerin. Und sie hat dann auch 6 Jahre dort gearbeitet. Dann lief ihr Vertrag aus und dann hat sie sich hier verliebt, ist hier geblieben. Und so sind wir immer noch hier.
Es ist interessant, was du gerade erzählt hast. Das war mir jetzt so gar nicht so bewusst. Ich meine, jetzt auch gerade aktuell hatte man ja vor kurzem dieses Jubiläum in Anführungszeichen.
50 Jahre.
Genau, der wie die ersten Gastarbeiter, wie man damals sagt, oder Fremdarbeiter hießen sie, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau, nach Deutschland kam. Und es war ja noch ein völlig anderes, sage ich mal, Klima damals, auch in den 70ern wahrscheinlich auch noch. Wenn du mir jetzt erzählst, es gab Schulen, an denen das gar nicht so gewollt war, weil man immer den Blick zurück hatte.
Ja, es wurden Arbeitskräfte geholt. Man hatte Fachkräftemangel, man hatte sehr viel Arbeit. Übrigens womöglich eine Situation, die wieder eintritt in Deutschland, beim demografischen Wandel. Und man hat die Menschen geholt, zunächst für 2 Jahre, dann sollten sie nach Hause gehen. Dann hat sich aber an erster Stelle die Industrie beklagt und hat gesagt, wir müssen nur hier alle 2 Jahre Leute einlernen. Das kostet uns Zeit, Geld, Qualität. Das geht nicht. Dann wurden aus 2 Jahren 5 Jahre, aus 5 Jahren wurden 8 Jahre. Die Familien wurden nachgezogen, weil so lange kann man die Menschen auch nicht von ihren Familien fernhalten. Die Kinder wurden geboren. Inzwischen 50 Jahre, 4. Generation von Kindern, Enkelkindern, die hier geboren werden, aufwachsen. Und man beschäftigt sich immer noch mit der Gastarbeitergeneration.
Ja, es ist hochinteressant, ja. Als du hierher gekommen bist, du hast gesagt, du warst dann auch an dieser Schule?
Ja. Ja,
hast zunächst eigentlich auch auf Türkisch Unterricht gehabt?
Nur.
Dann? Nur, ausschließlich. Wie kam es dann, wie hast du Deutsch gelernt?
Gelesen, Fernsehen geschaut und die richtigen Freunde.
Fernsehen geschaut.
Ja.
Ja, beim Fernsehen, ne? Was war denn in den 70ern so? Bonanza und naja, gut. Okay, ich würde sagen, wir lassen es an dem Punkt jetzt einfach mal so stehen. Und gehen nachher mal einen Schritt weiter, weil nach dem Deutschlernen kam ja dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo du die Schule anders umgesehen hast. Und da hat dann ein Weg begonnen, der bis heute sicher noch nicht zu Ende gegangen ist. Nämlich du hast auch für die Grünen dann irgendwann für dich entdeckt. Und darüber möchte ich gerne nach der nächsten Musik mit dir reden. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute zu Gast bei uns Ekin Deligöz. Sie ist Abgeordnete im Bundestag in Berlin für die Grünen und sie ist auch hier vor Ort im Landkreis Neu-Ulm tätig. Ecken, was machst du eigentlich hier vor Ort? Welches Amt belegst du hier?
Ich bin die Bundestagsabgeordnete, die die Region betreut. Also durch das Wahlsystem bin ich Listenkandidatin. An erster Stelle habe ich hier natürlich mein Wahlkreisbüro und einen Mitarbeiter, der meine Termine koordiniert. Dazu gehört es auch, dass wir als Ansprechperson für alle möglichen Fragen, Bürgerfragen fungieren, aber nicht nur, sondern es geht auch darum, also der Verfassungsauftrag an uns ist ja, Politik zu vermitteln an die Menschen. Das heißt, ich mache Veranstaltungen, ich besuche Verbände, Vereinigungen, Projekte. Also laden Sie mich gerne ein. Ich komme gerne an alle, die zuhören. Ja. Es geht darum, Politik zu vermitteln und auch mit den Menschen zu reden und ein Gefühl für die Region zu entwickeln, damit man die Region natürlich dann auch in Berlin vertreten kann. Das fängt an von der Wirtschaftsstruktur bis hin zu sozialen Fragen, bis hin zu, wie geht es eigentlich den Menschen hier?
Und wenn wir jetzt den Bogen mal ganz zurücknehmen, also das muss dir ja auch irgendwie mal ins Hirn gekommen sein, diesen Weg zu gehen. Du bist 88, da warst du noch Schülerin, Mitglied bei den Grünen geworden. Wie kam der Kontakt damals zustande und was hat dich bewegt, in einer Partei aktiv zu werden? Also es ist ja so ein sehr bewusstes Ding, muss das ja sein.
Naja, die Region an sich war ja eine sehr bewegte Region. Wir hatten die Pershings vor unserer Nase, wir hatten den Kalten Krieg. Das klingt so ein bisschen nach Geschichtsstunde. Ich bin gar nicht so alt, egal. Das war schon so ein bisschen das Gefühl, wenn hier irgendwie was los ist, dann sind wir platt und tot, weil wir sind Zielgebiet Nummer 1 mit den Pershings. Das war die Zeit der Memminger Prozesse, wo es darum geht, die Debatte, was darf ich eigentlich als Frau, was gehört zum Selbstbewusstsein, gehört mein Bauch mir, darf ich abtreiben? Was heißt eigentlich abtreiben? All diese Themen, die uns bewegen, die Zeit, wo die Bäume gestorben sind und die Tannenzapfen überall als das Symbol der sterbenden Wälder galt. Also eine unheimlich politische Zeit mit Themen, die mich angesprochen haben. Seltsamerweise nicht das Thema Ausländerdasein. Das war mir ein bisschen weit weg. Ich war jung, ich war privilegiert auf einem Gymnasium am NKG in Weißenhorn. Da gab es sehr, sehr wenig Migranten. Das Thema war mir ein bisschen sehr fremd, aber alle anderen Sachen extrem nah. Und ich glaube, ich war ein Kind mit einem extremen Gerechtigkeitsgefühl. Das wiederum hängt wahrscheinlich mit der Biografie zusammen. Aber ich hatte immer noch ein sehr, sehr starkes Gefühl, wenn mir was nicht passt, dann muss ich es ändern und mich dafür einsetzen, dass es sich ändert. Ich kann nicht zugucken. Und das hat mich in die Politik geführt.
Und da warst du noch Schülerin, eben hast du gerade gesagt, aber schon in dem Fall auf jeden Fall über 18 wahrscheinlich, sonst kann man, glaube ich, nicht in eine
mit
Partei.
Mit 16 kann man.
Kann man, ab mit 16, ist auch heute noch so?
Ist auch noch
okay,
so.
Gut.
Und in den Grünen Jugend, also in den, aber auch in anderen Parteien Jugend kann man schon früher.
Kann man schon früher aktiv werden. Und was heißt aktiv, was hieß das damals für dich aktiv, was hast du getrieben?
Ach, die verschiedensten Sachen. Wir haben
Flugblätter
verteilt, demonstriert, Plätze besetzt, Sit-ins gemacht, Kaffee verkauft, Leserbriefe geschrieben, uns mit Gleichaltrigen getroffen und Spiegel auseinander. Das habe ich nicht. Ich war nie eine große Spiegelleserin. Aber ich hatte einen Freund, der ein großer Spiegelleser war. Der verkauft inzwischen Whisky in Schottland. Aber nein, in der Tat, wir haben die Diskussion auf unserer Ebene geführt. In der Sprache der Jugend, der Altersgenossen. Das war eine ganze Gruppe von jungen Menschen in meinem Alter. Und das war schon Politik.
Ja, und irgendwann war dann diese Phase ja zu Ende, also die schulische Phase. Hatte dann diese Politik auch einen Einfluss auf die Wahl des Studiums, das du dann angestrebt hast?
Eher weniger. Ich habe ja Verwaltungswissenschaft in Konstanz studiert. So im Nachhinein Konstanz, weil es so schön am Bodensee liegt. Eine sehr, sehr schöne Region. Man kann es auch ein bisschen suffisant machen. Es gibt so einen wunderbaren türkischen Spruch, das besagt, wenn du was anfängst, dann fangst an mit Begeisterung wie ein Türke und beendest so stetig und konsequent wie ein Deutscher. Türke bin ich ja schon gewesen. Begeisterung habe ich auch in meinem Blut. Jetzt fehlte mir die deutsche Stetigkeit und Zuverlässigkeit und dann habe ich Verwaltungswissenschaften studiert. Aber unterm Strich, weil es auch in Konstanz war und ein spannendes Studium war, wo einfach sehr, sehr vieles darunter zusammengefasst war. Also ich wollte mich wahrscheinlich auch noch nicht festlegen, also bin ich in den Studiengang eingegangen, wo mir einfach alles offen stand am Ende.
Ich habe gelesen, dass du dann auch in Wien warst.
Ja, mein Auslandssemester war in Österreich.
Ja,
war sehr schön. Die Wiener Studenten haben ein Privileg, immer die Restkarten von den Opern und Theater damals zu 3 bis 5 D-Mark, oder beziehungsweise das waren dann österreichische Schillinge, das war dann ein bisschen mehr, zu kaufen. Und so kam es dann, dass es die Phase war, in der ich ganz viel in Opern und Theatern gesessen bin und trotzdem noch mit 6 Scheinen zurückgekommen bin.
Ah, doch was gemacht.
Ja, ich war schon immer ein bisschen ein Fleißlieschen.
Ja, Wien ist ja doch auch heute noch, glaube ich, ein ziemlich begehrtes Ziel für deutsche Studenten. Ne? Wobei die Österreicher nicht ganz so begeistert sind von der Idee.
Naja, also es sind natürlich sehr viele Mediziner, die nach Wien gehen, weil es einfach ist, dort einen Studienplatz zu kriegen. Ich selber war in der Politik- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät. Es war vom Niveau her in der Tat womöglich doch ein bisschen leichter. Wir lieben Österreicher, Wiener, nimmt es mir nicht übel. Aber so bin ich dann auch zu den Scheinen gekommen. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht, weil es auch eine andere Kultur der Diskussion war. Es war eine große Universität und wir waren nicht so permanent unter Leistungsdruck wie in Konstanz, wo es darum galt, am Ende des Semesters immer Klausur, Klausur, Klausur zu schreiben, sondern wir hatten auch einen Professor, der uns mit uns immer in ein Kaffeehaus gegangen ist. Also es war so ein Studienfeeling, wie man sich irgendwie aus Heinz Rühmann-Filmen vorstellt.
Okay. Warst du in dieser Zeit Wien ein Jahr? Ein Semester?
Ein Semester.
Ein Semester, okay, das war dann nicht ganz so lange. Aber in dieser Zeit dann auch, wie du auch in Konstanz warst, kontinuierlich auch bei den Grünen aktiv? Oder ist das dann eher so mal ein bisschen in den Hintergrund?
Naja, das war immer begleitend. Ich habe ja die Grüne Jugend in Bayern mitgegründet. Ich habe die Grünen Hochschulgruppen mitgegründet. Ich bin selber nicht als Mandatsträgerin vorher aktiv geworden, weil ich einen türkischen Pass hatte. Ich habe in der Phase irgendwann mal für mich dann auch beschlossen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das hat aber 2,5 Jahre gedauert. Von daher konnte ich auch kein Mandat in dem Sinne annehmen, aber ehrenamtlich engagiert war ich natürlich schon.
Und irgendwann warst du dann mal fertig, hattest all die hübschen Scheine gesammelt, die man braucht und dann auch eine Diplomarbeit gemacht und was ist danach passiert? Ist dann schon die Entscheidung gefallen?
Jetzt die fiel eigentlich schon früher. Ich habe irgendwann mal meinen Pass in der Hand gehalten. Das war schon gegen Ende meines Studiums und die Verwaltungswissenschaftler, die wissen ja eigentlich relativ viel über Recht und Gesetze und also das gehört zu unserer Ausbildung dazu. Und ich ging dann ins Landratsamt und dort klärte mich eine nette Dame auf, ob ich denn überhaupt wüsste, was das Grundgesetz in Deutschland ist. Und irgendwie hat mich das wütend gemacht. Und ich kam dann da raus und war total entsetzt und erzählte das meinem Freund. Und er meinte, sei doch gelassen, du könntest ihre Chefin sein. Und das war schon Ehrgeiz genug zu sagen, die Art und Weise, also ich bin immer noch der Meinung, die Menschen in unseren öffentlichen Verwaltungen sind die Visitenkarte eines Landes. So wie man mit den Bürgern umgeht, so denkt man auch über sie. Und das zu erneuern, Respekt vor der Bürgerschaft, vor den Menschen zu schaffen, war schon ein Ziel. So kam es, dass ich in die Politik gegangen bin. Es hätte auch anders laufen können, aber natürlich war der Ehrgeiz dahinter so stark, dass ich gesagt habe, jetzt kommen die Bundestagswahlen, ich will das jetzt mal probieren, ich stelle mich dahin und will mit meiner Biografie ein Teil dieses Landes sein, auch ich bin Deutschland und habe sozusagen an den Türen gerüttelt und die Grünen haben mich dann auch noch reingelassen.
Und du hast dich dann aufstellen lassen und bist gleich beim ersten Mal reingewählt worden?
Ich bin, genau, über die bayerische Liste, Platz 5, bin ich dann 98 reingekommen. Und dann war es allerdings erstmal ich musste natürlich wahnsinnig viel Learning by Doing, sehr viel lernen und es gab Tiefen, es gab Höhen, aber insgesamt bin ich immer noch sehr glücklich mit meinem Job.
Aber es war ein gutes Gefühl, das erreicht zu haben.
Es war aufregend, zunächst einmal, das kann ich nicht mal sagen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man eine Etappe erreicht hat, gibt es die nächste Etappe und das ist eine größere Aufregung. Von daher typische Frauenkrankheit, wir können das nicht so richtig genießen, das sollten wir uns irgendwie als Eigenschaft mal holen, aber es war der Anfang von was Neuem und das hat schon Spaß gemacht.
War es damals schon eine Vision oder vielleicht ein Wunschtraum, irgendwann in Berlin zu sitzen im Bundestag?
Nein, nein. Vision, Wunsch. Selbst heute, wenn man mich fragt, tue ich mir schwer zu sagen, ich bin Berufspolitikerin. Ich bin's. Ich mache es jetzt schon sehr lange. Ich bin Mandatsträgerin. Aber die Intention dahinter zu sagen, Menschen entscheiden selber über ihre Belange und dieses Land zu gestalten und auch Verantwortung zu übernehmen, also mitzureden. Wir reden zurzeit zum Beispiel über ein Kinderschutzgesetz. Kleine Sache in der großen Politik, aber es bewegt sehr, sehr viel, wenn wir es durchkriegen. Da mitzuarbeiten und mitzumachen oder auch an anderen Stellen, Betreuungsgelddebatte, Ausbau, Infrastruktur, was auch immer, die kleinen Dinge zu bewegen und damit Großartiges zu bewirken, das ist schon ein gutes Gefühl und sich dann auch dafür einzusetzen. Also ich denke schon, mein Einsatz gilt nicht mir persönlich, ich könnte auch was anderes machen, aber mein Ansatz gilt einer Idee einer Gesellschaft und sich dafür wiederum einzusetzen, das lohnt sich.
So, und jetzt haben wir fast schon wieder 10 Minuten geredet und deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir mal eine kleine Musikpause und danach reden wir weiter. Die Plattform auf Radio Free FM. Boah, die Zeit vergeht, haben wir gerade festgestellt. Heute zu Gast ist Ekin Deligöz und wir haben uns echt schon sehr angenehm unterhalten, auch wenn das Mikro dann immer aus ist, redet man ja gleich weiter und ich glaube, wir hätten so viel heute zu reden. Die Stunde, die genügt uns gar nicht. Ekin, du bist seit 2009 schon stellvertretende Fraktionsvorsitzende, habe ich das richtig abgeschrieben, für ein Bündnis 90 Die Grünen. Sag mal, was hat man dann als Fraktionsvorsitzende eigentlich für Aufgaben? Ich kann mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen.
Die Bundestagsfraktion der Grünen hat 68 Mitglieder. Wir haben 2 Fraktionsvorsitzende, Männlein, Weiblein. Darunter 5 Stellvertreter und darunter Arbeitsgruppen. Also wir müssen ja unsere Arbeitsprozesse organisieren und das dient schlicht und einfach der Arbeitsorganisation. Und ich leite die Arbeitsgruppe 5. Darunter sind die ganzen Themen, alles was mit Familie, Jugend, Senioren, Frauen, Bildung, aber auch Kultur zu tun hat. Das sind 3 Ausschüsse, die dann und 8 Abgeordnete, die in dieser Arbeitsgruppe organisiert sind. Und ich bereite die Themen bis hin zur Entscheidungsfähigkeit vor. Also das Thema XY steht an. Ich nehme jetzt mal ein ganz aktuelles Thema zurzeit Betreuungsgeld. Sind wir dafür oder dagegen? Da geht es darum, dass eine Fraktion am Ende eine gemeinsame Position hat und wir mit dieser Position rausgehen, eventuell Änderungsanträge machen oder das Ganze im parlamentarischen Prozess begleiten und natürlich auch die politische Sprechfähigkeit der Partei gewährleisten zu verschiedenen Themen. Und das zu organisieren, Konflikte zu schlichten, Abgeordnete aus verschiedenen Blickwinkeln zusammen an einen Tisch zu kriegen, das ist mein Job. Ich vertrete an den Themen auch meine Vorsitzenden, Renate und Jürgen. Das heißt, wenn sie mal ausfallen, muss ich durchaus das eine oder die andere Veranstaltung für sie bestreiten. Aber das meiste ist einfach die Kernarbeit der Entscheidungs- und Meinungsfindung.
Das heißt aber auch, dass, wie du sagst jetzt gerade, Renate und Jürgen, das heißt aber auch, ihr müsst da, ja, und in diesem Kreis von euch drei müsst euch da auch so ziemlich einig sein, oder?
Wir müssen uns ja eigentlich auch am Ende steht nur eine Meinung. In den meisten Themen steht am Ende eine Meinung und das ist die Fraktionsmeinung. Es gibt Themen, da wird es nie eine Fraktionsmeinung geben. Immer dann, wenn es am Anfang und Ende des Lebens geht oder so. Also Themen, die wirklich mit dem Gewissen zu tun haben. Krieg, Frieden, also das sind so die emotionalsten Themen, die wir auch haben. Aber auch sowas wie Patientenverfügung oder Schwangerschaftsabbruch oder so. Da kann es und darf es auch keine Fraktionsmeinung geben. Da gibt es bei uns in der Fraktion auch keine Bindung. Aber der Versuch, eine gemeinsame Meinung zu bilden, muss natürlich gestartet werden. Und wenn es darum geht, wie man sich zu Rindfleischetikettierung positioniert, da ist es durchaus vom Vorteil, wenn irgendjemand darüber mal nachdenkt. Hm. Das übernehmen dann die anderen.
Oder Dosenpfand.
Oder, naja, das ist jetzt schon wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema für unsere Brauereien. Nein, im Scherz, in der Tat.
Das heißt also, da bist du dann gefordert als Fraktionsvorsitzende. Damit wird es ja aber nicht getan sein, oder? Wenn du in Berlin bist.
Das ist es natürlich nicht. Das sind Unmengen Sitzungen. Aber an erster Stelle geht es natürlich auch, Kontakte zu schmieden. Das heißt, mit den Verbänden in Gespräch zu kommen, mit den Vereinen. Also mit den Leuten, die unsere Bündnispartner sind in einer gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Die muss ich sozusagen pflegen und sie für uns auch gewinnen. Ich sitze viel auf Podien, bin viel auf Veranstaltungen, halte natürlich sehr, sehr viele Reden im Gespräch mit den Gründen. Aber unsere Themen den Menschen nahe zu bringen, warum wir manches so denken, wie wir es denken. Das ist auch ein Großteil des Projekts, aber ich habe auch ein paar Beratungsaufträge. Ich sitze zum Beispiel am runden Tisch sexueller Missbrauch. Dort gilt es, mit dem Ministerium gemeinsam die Gesetze vorzubereiten. Und ja, insgesamt ist es ein sehr anspruchsvoller Job, weil ich jeden Tag viele verschiedene Themen habe und mich überall einarbeiten muss, weil wenn man Konflikte schlichten will, muss man sich natürlich auch in den Themen auskennen.
Jetzt ist es ja auch so, dass ich hab eben, wie gesagt, deine Homepage, das ist ja heute so klasse, man hat ja immer Homepages, wo man dann kruscheln kann und man findet ja immer alles möglich. Ich bin über eins gestolpert, das fand ich ziemlich interessant. 2006 hast du mal zusammen mit einer Gruppe von deutsch-türkischen Politikerinnen in Deutschland lebende Musliminnen dazu aufgefordert, das Kopftuch abzulegen. Das ist ja eigentlich ein ziemlich heißes Eisen. Konntest du das als Politikerin einfach so machen, weil du stehst ja quasi auch dann in dem Moment für eine Partei und musst ja, wirst ja auch mit dieser Partei identifiziert. Und das war ja, nicht, man muss fast sagen, das ist ja immer noch ein heißes Eisen. 2006 auch noch nicht so lange her. Was ging da bei dir ab?
Na, es war eine Phase, wo die Debatte um Islam ein Stück weit hochgekocht ist und wo wir in der Politik durchaus auch beobachtet haben, dass es einfach verschiedene Tendenzen auch innerhalb des Islams ging. Und ich bin eine strikte Gegnerin von fundamentalistischen Gedanken, egal aus welcher Religion, und Extremismus, egal aus welchem politischen Blickwinkel. Und für mich ist das Kopftuch, ich bin ja selber, wie gesagt, auch Muslimin, und für mich ist das Kopftuch ein negatives Symbol für ein patriarchalisches System. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist nicht wichtig, was auf dem Kopf drin ist, drauf ist, sondern viel wichtiger ist, was im Kopf drin ist. Das ist in der Tat auch richtig. Ich habe aber die Frauen lieber offen in meiner Gesellschaft als geschlossen, weil spätestens seit Khomeini steht das Kopftuch natürlich auch symbolisch für die Verhüllung der Frau in der Gesellschaft und auch deren Beschränkung an Teilhabe in einem demokratischen System, also wenn man sich die Länder anschaut. Und weil das eben in den islamischen Ländern politisiert wurde, ist es ein politisches Symbol. Man kann noch so sehr sagen, nein, das ist nur ein Modeinventar, ist es nicht. Ich habe ja, natürlich gibt es auch Punkte, wo ich meine Meinung vertrete und die ist nicht deckungsgleich mit der Partei oder mit Teilen der Partei. Aber darauf kommt es nicht an. Das ist meine Meinung und ich bin ja als Politikerin auch sehr privilegiert, den Zugang zu den Medien zu haben. Und es wird von mir auch mal erwartet, quer zu denken und nicht nur in der Linie, sondern auch mal unbequeme Tatsachen in die Hand zu nehmen. In dem Fall war es so. Ich bedauere es nicht, sondern ich kämpfe immer noch für die Freiheit und für die Rechte von Frauen. Letzte Woche kam ein Bericht raus zur Zwangsheirat. Darin haben wir festgestellt, die größte Gruppe, die davon betroffen ist, sind junge Migrantinnen mit türkischem Hintergrund, minderjährig, oftmals ohne Ausbildung, in finanzieller Abhängigkeit. Und Zwangsheirat ist Gewalt der schlimmsten Form und ist in Deutschland eine Straftat. Und sich dagegen einzusetzen, ist sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Und wenn ich dann noch lese, dass 80% dieser Frauen Kopftuchträgerinnen sind, bestätigt das ein Stück weit meine These, dass es Einzelne gibt, die studieren und Kopftuch anhaben, entschuldigt nicht die Masse von Frauen, die Kopftuch nicht wirklich freiwillig tragen. So, das kann man nicht gegenseitig aufwiegen. Ich habe auch einen Preis dafür bezahlt, für meine Meinung. Ich war ein Jahr lang unter Polizeischutz. Ich habe sehr schwierige Situationen hinter mich gebracht. Das aber wiederum bestärkt mich darin, Wahrheiten, auch wenn sie noch so unbequem sind, müssen ausgesprochen werden, damit man sich damit auch auseinandersetzen kann.
Ein Jahr lang Polizeischutz, das hat sich dann aber wieder geglättet.
Das hat sich dann wieder geglättet,
und ja, wenn du heute hier mit mir am Mikrofon darüber redest, beschleicht dich keine Angst, wenn du nachher zur Tür rauskommst?
I don't know. Ich weiß es nicht. Natürlich kann es sein, dass irgendjemand hört und ich werde die eine oder die andere Reaktion kriegen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich schweigen muss.
Nein, das meinte ich jetzt sicher nicht damit. Was ist momentan dein größtes politisches Ziel, das du verfolgst? Die größte Vision, die du hast?
Im Moment arbeite ich an zwei Themen. Das eine ist, dass diese Gesellschaft trennen muss von Ideologien, die auf feste Rollenbilder von Männern und Frauen beruhen. Also Frauenrechte bedeutet in unserer Gesellschaft auch, dass wir weggehen müssen von der Frau in der Rolle der Mutter, der Hausfrau, die in Abhängigkeit vom Ehemann besteht, sondern eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen, sowohl im sozialen Recht als auch in unseren Steuersystemen, als auch in der Berufswelt. Das ist noch eine Herausforderung für Deutschland, die immer noch eine Politik von Adenauers Zeit fortführt, wo das 80% der Teilzeitjobs und der schlecht bezahlten Jobs werden von Frauen ausgeübt. Frauen verdienen bei gleichen Jobs ein Viertel weniger als Männer, das ist ungerecht. Das anzugehen ist ein großes Thema. Das zweite große Thema hatte ich schon genannt, Kinderrechte. Jedes Kind muss eine Chance kriegen auf eine gute Ausbildung, auf Teilhabe in dieser Gesellschaft, gute Schulen, gute Bildungseinrichtungen. Und ein Thema, Armut in einem reichen Land, dagegen anzugehen, auch das ist ein großes Ziel. Und das kann man so fortführen, gerechtere Verteilung, auch in der globalen Welt. Das klingt jetzt schon wieder sehr hochtrabend, aber das ist letztendlich auch mein Engagement im UNICEF, sich dafür einzusetzen, für das, was man richtig und wichtig empfindet.
So, die Plattform. Wir haben ja schon fast zu Ende gewesen, Ekin, aber einen kurzen Anhang, den wollte ich dann doch noch machen. Bei uns heute zu Gast gewesen, in der letzten Stunde, Ekin Deligöz, Bundestagsabgeordnete und vor Ort hier in der Region Schwaben beziehungsweise Bayern auch die Ansprechpartnerin für die Grünen. Ekin, ihr habt heute Abend ein offenes Ohr beziehungsweise ihr habt ein Podium und zwar seid ihr, glaube ich, einmal alle zwei Monate oder so im Konzertsaal in Neu-Ulm. Mhm. Und was steht heute an?
Wir sind im Theaterfoyer und haben da ein Sofa, das grüne Sofa, das eigentlich rot ist. Wer kommt, kann es dann persönlich sehen. Und haben dort verschiedene Gäste. Wir versuchen sehr aktuell zu sein, aber auch langfristig Themen anzusetzen. Diesmal haben wir Jürgen Filius bei uns zu Gast, den Landtagsabgeordneten aus Ulm, der da mal einen Blick nach Neu-Ulm wirft. Wir wollen von ihm lernen, weil das, was die Baden-Württemberger können, das streben wir in Bayern auch an. Und in Bayern wird es auch Zeit, die Macht zu wechseln, weil immerhin lebt diese CSU dort eigentlich schon immer und ewig. Und das ist ein ambitioniertes Ziel und deshalb wird Jürgen bei mir heute auf dem Sofa gegrillt.
Du bist der Gesprächspartner?
Ich bin die Gesprächspartnerin, ich stelle Fragen, ich unterhalte mich mit ihm, dann können natürlich alle aus dem Publikum genauso Fragen stellen, angefangen von Stuttgart 21 über freie Radios und über vieles mehr, was in Baden-Württemberg passiert und natürlich runde ich das immer damit ab, was unsere Konzepte in Bayern dazu sind. Es geht um ein Miteinander, um Kommunikationsplattform, wo jeder auch teilhaben kann und sich zu Wort melden kann und meistens kommen auch wirklich sehr spannende Gespräche zustande.
Wie häufig findet das statt?
Das findet alle zwei bis drei Monate statt, wenn es aktuelle Themen gibt, zuletzt Europakrise, da haben wir dann ganz kurzfristig so einen Termin anberaumt mit einem Referenten zu dem Thema europäische Finanzpolitik, aber in der Regel zwei bis drei Monate.
Okay, wir sind dann gespannt, was das nächste Mal kommt, wird er dann schon wahrscheinlich im nächsten Jahr erst sein.
Das ist wahrscheinlich so.
Und die Nähe zu Ulm, die hat sich ja jetzt, das wollte ich jetzt auch ganz kurz noch ansprechen, weil das ist, glaube ich, auch nicht ganz uninteressant, die hat sich ja auch jetzt ein bisschen neu ergeben. Ihr habt die Karten ein bisschen neu gemischt, nämlich ihr habt euch zusammengetan, auch räumlich, ne?
Genau, mitten in Ulm, in einem der schönsten Fleckchen sozusagen, haben wir jetzt das grüne Regionalbüro, die grüne Bundestagsabgeordnete aus Neu-Ulm, der Landtagsabgeordnete aus Ulm, Kreisverbände, Neu-Ulm, Ulm und Alb-Donau haben ein schönes grünes Haus mit einer offenen Tür. Wir haben dort viele Veranstaltungen. Wir haben in der Regel immer jemanden sitzen, der auch für Infos zur Verfügung stellt, wo man auch kurzfristig mit Fragen hingehen kann. Wir sind erreichbar und wir sind präsent. Das ist zumindest mal unser Ziel. Und für uns ist es ein tolles Miteinander, weil allein schon öfters mal Grünen zu begegnen, führt dazu, dass wir immer neuere Ideen entwickeln können.
Und ihr seid in der Bockgasse?
In der, ne? Bockgasse, genau.
Das ist
ganz nah an Neu-Ulm.
Ja, also eine Straße Richtung Neu-Ulm von der Frauenstraße aus. Genau. Das habe ich jetzt gerade gesucht. Ekin, ich mache jetzt einfach hier ein bisschen hart den Cut. Wie gesagt, ich hätte gerne noch länger mit dir geredet. Vielleicht begegnen wir uns ja hier am Mikro mal wieder.
Na, hoffentlich.
Denn tatsächlich haben wir gleich um zur vollen Stunde wieder tolles Programm hier. Nämlich wir haben den Musiker, der unsere aktuelle Platte der Woche stellt, nämlich Axel Nagel hier live im Studio bei der Session Time. Deswegen räumen wir jetzt auch mal das Feld, damit die hier schon mal aufbauen und aufräumen können. Eckendeligers, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme jederzeit wieder.
Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Energie und vor allem Freude an deiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete und toi, toi, toi.
Danke.
Ja, das war die Plattform am Nachmittag. Auf der einen Seite vom Mikrofon Rainer Markus Walter. Und ich habe auch heute die Musik ausgesucht. Jetzt geht's gleich hier weiter mit der Session Time. Axel Nagel, unserem Platte der Woche Artisten. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und ihr hört Radio Free FM auf der 102,6. I woke up in the morning and had to look at someone that made me sorry that I was there.